Es gibt Predigen, bei denen man am Ende so der Vorbereitung denkt, das, was du sagst, ist zwar wahr, aber es ist noch nicht ganz rund. Beziehungsweise da fehlt noch was. Weil es nicht so die Breite des menschlichen Lebens abdeckt und schon gar nicht die Größe Gottes. Und wenn es Martin Luther so erging, dann schloss er die Predigt mit folgendem Satz. Wollen wir ein andermal mehr davon hören? Gott gebe, dass andere nach mir den Text besser auslegen. Ich wollte diese Predigt heute nicht so schließen. Darum stelle ich den Satz an den Anfang der Predigt. Nehmt euch die Predigt mit in euren Alltag. Denkt drüber nach, betet, lasst uns im Austausch bleiben. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Heute kommt die vierte von vier Predigten, die irgendwie miteinander zusammengehören. Und darum so ein kurzer Rückblick. In der ersten Predigt ging es um die Grundlage meines Glaubens. Was ist die Basis? Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Was ist unerschütterlich, selbst dann, wenn ich keinerlei Leistung mehr bringen kann? Wenn ich alt bin oder krank oder auch wenn ich Schuld auf mich geladen habe oder mein Leben durch so harte Zeiten geht, dass mir selbst zum Beten die Kraft fehlt. Was trägt mich im Leben und im Sterben? Ist es Gottes Treue, der mich in guten und in harten Zeiten hält und meinen Glauben bewahrt, das, was du gesagt hast? Denn Glauben ist immer ein Geschenk und keine Leistung. Und darum ist jeder, der glauben darf, ein Zeichen für Gottes Treue und für seine Macht. Ein lebendiges Wunderzeichen von Gottes Eingreifen. Und damit sind wir bei der zweiten Predigt. Und Paulus greift am 2. Korintherbrief diesen Gedanken auf und vergleicht ihn mit dem Brauch des römischen Triumphzugs. Ich habe euch das Bild damals gezeigt. Genauso wie dort zur Ehre des siegreichen Feldherrn Weihrauch verbrannt wird, sind wir Gläubigen ein Zeichen für Gottes Sieg, ein Duft für seine Ehre, nennt Paulus es. Denn da Glaube nur geschenkt werden kann, ist jeder Gläubige, wie gesagt, ein lebendiges Zeichen für Gottes übernatürliches Eingreifen. Und dieser Duft, der hat Auswirkungen, führt Paulus weiter aus, auf die Menschen um uns herum. Er zieht Menschen zu Gott hin, weil er auf Jesus, den Triumphator, hinweist. Und in Paulus erlebt das. Egal, wo er hinkommt, kommen Menschen zum Glauben, finden zu Jesus. Nicht, weil er, Paulus, so toll ist, sondern weil man an ihm sehen kann, wie Gott ist und was Gott tut. Und Jesus, der ist immer noch der Triumphator. Ich habe euch von den Aufbrüchen in verschiedensten Ländern erzählt. Nur bei uns hier erleben wir es in der letzten Zeit eher selten. Ich habe damals in der Predigt diese Umfrage gemacht, wer in den letzten 4 Jahren zum Glauben gekommen ist. Und es hat sich keine einzige Hand gemeldet. Und uns als Leitungsteam macht das echt zu schaffen. Und darum haben wir für dieses Jahr so einige Aktionen, Veranstaltungen geplant. Doch all das, was wir so als Organisation machen können, kann nur ergänzend sein. Die eigentlichen Weihrauchfeuer, um im Bild des Bibeltextes zu bleiben, sind wir. Jeder von uns persönlich in seinem persönlichen Umfeld. Doch Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Wir können da eigentlich gar nicht so viel machen. Wenn Gott nicht eingreift, wird nichts passieren. Und wir dürfen darum Gott bitten, darum damals die Ermutigung in der Predigt, such dir 1, 2 Personen raus, für die du regelmäßig betest. Jesus, bitte zeige dich Person X, bitte zeige dich Person Y und bleib an dem Gebet dran. Und ich weiß nicht, wer von euch das aufgegriffen hat. Von den Gebetstreffen, wo wir auch gezielt dafür beten, da weiß ich es, da ist in den letzten 3 Wochen niemand Neues zum Beten dazugekommen. Paulus, der spricht vom Triumph zu Christi und sagt, dass es aber 2 unterschiedliche Arten geben wird, wie Menschen auf diesen Weihrauchduft reagieren werden. Und damit kommen wir zur dritten Predigt. Die einen werden zu Jesus hingezogen und die anderen wollen davon nichts wissen. Und uns wird beides begegnen. Für die einen ist die Botschaft vom Kreuz von Jesus ein Duft, der sie zum Leben führt. Und für die anderen eher so wie so ein Todesduft, sagt Paulus. Für sie ist das etwas Abstoßendes. Das Erste, das freut uns total. Das Zweite, das kann enorm wehtun. Besonders wenn es Leute betrifft, die mir sehr wichtig sind und am Herzen liegen. Wenn Gegenwind kommt, dann fühlt sich das plötzlich gar nicht mehr wie so ein Triumphzug an. Und für viele von unseren Brüdern und Schwestern weltweit gehört Verfolgung in ihrem Leben mit Jesus einfach dazu. Das betrifft uns hier, wenn überhaupt nur marginal. Wir dürfen in einem Land leben, in dem wir unseren Glauben frei leben können. Und das ist ein Riesenvorrecht, für das wir echt dankbar sein können. Aber auch bei uns kann es sein, dass sich unser Leben mit Jesus manchmal nicht wie so ein Triumphzug anfühlt. Das, was du gesagt hast. Nämlich dann, wenn das Leben auch mal durch so harte Zeiten durchgehen kann. Zeiten, die auch ein Paulus oft erlebt hat. Und in den Zeiten kann sich dieser Triumphzug manchmal eher nach so einem anstrengenden, langen Marathonlauf anfühlen. Und der Hebräerbrief verwendet auch diesen Vergleich. Das war das Thema der dritten Predigt. Wir sind dazu in den Hebräerbrief eingestiegen. Der Schreiber des Briefes, wir wissen leider nicht, wer es war, der zieht diesen Vergleich und gibt uns drei Ratschläge, wie wir diesen Triumphzug mit Marathoncharakter gut laufen können. Ratschlag 1 war, schau auf die Wolken der Zeugen. Schau auf die Wolke der Zeugen. Du bist nicht der Erste, der mit Jesus durchs Leben gegangen ist. Schau dir darum an, wie er mit anderen durchs Leben gegangen ist. Und das würde dich ermutigen, weil es dir Jesus groß macht. Ratschlag 2 war, schau auf den Anfang deines Glaubens. Was ist der Grund, warum wir überhaupt glauben? Es ging nie darum, irgendwie angenehm oder so durchs Leben zu kommen. Das ist eine völlig falsche Erwartungshaltung an ein Leben mit Jesus. Erinnert euch zurück, ermutigt der Schreiber, an den Grund und die Freude, die ihr damals erlebt habt, als ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Der Kern des Glaubens war schon immer die Beziehung mit Jesus, die Gemeinschaft mit ihm. Er ist da, er bleibt da, weil er treu ist. Und er gibt eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Und dann habe ich noch von einem dritten Ratschlag des Schreibers des Hebräerbriefes an erzählt und ihn angekündigt. Der kommt heute in der vierten Predigt. Das war jetzt doch ein bisschen längerer Rückblick, aber ich halte das wichtig, weil es sonst immer mal wieder so sich ganz schnell verflüchtigt, zumindest bei mir. Aber bevor wir zu diesem dritten Ratschlag kommen, möchte ich euch einen jungen Mann vorstellen. Ja, hier, das ist Austin. Austin, der ist 13 Jahre alt und er lebt mit seiner Familie in Australien. Und die machten vor ein paar Wochen Urlaub am Meer, rund 250 Kilometer südlich von Perth. Und das, was ich jetzt erzähle, ist kein so spannender Filmplot, sondern genauso damals geschehen, also vor ein paar Wochen. Am 30. Januar diesen Jahres machten Austin, seine Mutter und seine beiden Geschwister einen Strandtag. Sie lieden sich so ein aufblasbares Kajak auf und zwei Stand-Up-Paddle-Boards und gingen damit ins Meer. Und es war voll schön. Sie planschten, paddelten und sonnten sich. Richtig schöner Tag. Bis dann plötzlich Wind aufkam und eine Strömung sie erwischte und sie raustrieb. Und die Strömung und der Wind, die waren so stark, dass sie nicht mal dagegen anpaddeln konnten. Und weit und breit keine Hilfe. Und in der Zwischenzeit, wie man später rausfand, waren sie dann über 4 Kilometer vom Land entfernt. Mitten im aufgewühlten Meer. In einem Gebiet, das bekannt ist, dass es da viele Haie gibt. Wirklich, was für eine Horrorvorstellung. Und jede Minute trieben sie weiter hinaus ins Meer. Und irgendwas musste passieren. Also traf die Mutter gemeinsam mit Austin eine Entscheidung. Sie selbst, die Mutter, klammerte sich mit den beiden jüngeren Geschwistern an eins der Stand-Up-Paddle-Bretter. Und Austin sollte mit dem Kajak versuchen, die Küste zu erreichen und irgendwie Hilfe zu holen. In der Hoffnung, dass, wenn nur eine Person im Kajak ist, es irgendwie möglich ist, gegen die Strömung und die Wellen anzurudern. Also rudert Austin los und die Mutter bleibt mit den beiden jüngeren Geschwistern ans Brett geklammert im Wasser. Austin rudert los. Doch schon nach kurzer Zeit werden die Wellen noch heftiger. Sie schwappen ins Boot, das Kajak läuft voll und es sinkt. Und er, mitten im aufgewühlten Meer, kilometerweit vom Land entfernt, im Haigebiet. Und er schwimmt weiter. Und nach einiger Zeit merkt er, mit der Schwimmweste, die er anhat, da treibt er zwar gut oben auf, aber er kommt kaum voran. Also zieht er die Schwimmweste aus und schwimmt weiter. Und im Hinterkopf das Wissen, kurz zuvor, noch während denselben Ferien, hat er einen Schwimmkurs besucht und die Prüfung dort nicht geschafft, weil er Schwierigkeiten hatte, 350 Meter am Stück zu schwimmen, in einem Schwimmbecken. Und nun schwimmt er im Meer gegen die Wellen an, gegen die Strömung. er schwimmt weiter. Und nach 4 Stunden Kampf gegen die Strömung und die Wellen spürt er plötzlich Boden unter den Füßen, den Strand. Und mit letzter Kraft schleppt er sich an Land und bricht dort zusammen. Rappelt sich dann irgendwie wieder auf, läuft noch 2 Kilometer bis zum nächsten Telefon, ruft den Rettungsdienst. Und er schickt alle Einsatzkräfte los und um 20.30 Uhr entdeckt ein Rettungshubschrauber seine Mutter und die kleinen Geschwister. Und kurz vor ihrer Entdeckung riss sie eine große Welle vom Paddleboard los und sie trieben im Meer, in der Dunkelheit. Sie wurden dann schließlich 14 Kilometer vor der Küste gerettet. Alle Beteiligten kamen nur mit leichten Verletzungen davon. Und gegenüber 7 News Australia berichtet Austin, dass er während des Schwimmens immer wieder gebetet und christliche Lieder gesungen habe. Auch gegenüber der BBC berichtet ihn, dass ihn Gebet, christliche Lieder und glückliche Gedanken durch die schweren Stunden getragen hätten, in denen er wirklich verängstigt gewesen sei. Am darauffolgenden Sonntag besucht er einen Gottesdienst. Für ihn steht fest, wem er sein Durchhaltevermögen zuschreibt. Es war die ganze Zeit Gott, sagt er. Was für eine unfassbare Geschichte. Ich kenne den Austin nicht persönlich, wie auch. Ich weiß nur das bisschen, was ich in unterschiedlichen Zeitungen von ihm gelesen habe. Aber ich bin mir sicher, diesen 30. Januar 2026 wird er nie wieder in seinem Leben vergessen. Das muss so ein krasses Erlebnis für ihn gewesen sein. Und der Tag wird auch immer für ihn mit Gott verbunden sein. Es war die ganze Zeit Gott, beschreibt er seine Leistung, die von den Rettungskräften als, ich zitiere, außergewöhnlich und fast übermenschlich bezeichnet wird. Egal, was ihm im kommenden Leben noch begegnen wird, an Herausforderungen, Schwierigkeiten, Zeiten und Krisen, ich bin mir sicher, dass dieses Erlebnis, diese Erfahrung immer mit reinspielen wird. Denn er durfte erleben, es war die ganze Zeit Gott. Er durfte Gott auf eine Art und Weise kennenlernen, die über das hinausging, was er bisher von ihm gehört hat. Er, Austin, ist nicht auf seine Möglichkeiten beschränkt. Da gibt es diesen guten, liebenden, großen Gott, der ihn im Blick hat. Gott war da, Gott ist da, es war die ganze Zeit Gott. Gott war da. Aber betrifft das auch den Zeitraum, in dem diese Mutter mit ihren Kindern ins Meer ging? War Gott auch schon da, als die 5 in Strandnähe planschten? Wo war der, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege laufen Bahn? Als der Wind aufrichtete, die Strömung die Familie ergriff? Warum ist die Familie überhaupt in diese Situation gekommen? Hätte Gott nicht viel früher schon eingreifen können? So dass die Familie erst gar nicht ins Meer abgetrieben wäre? Was wäre dann diesen 5 Personen alles erspart geblieben? Lass uns mal 2000 Jahre zurückgehen. Ich lese einen Bibeltext nicht vor, der die meisten von euch die Geschichte kennen. Die Jünger sind auf dem See, rings um sie herum Wasser, Wellen und Sturm. Das Boot droht zu sinken. Sie kämpfen die gesamte Nacht und dann endlich, gegen 4 Uhr morgens, kommt Jesus wie so ein Geist auf dem Wasser ihnen entgegen, steigt ins Boot, steht den Sturm und sie fallen vor ihm nieder. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und auch sie erkennen Jesus in einer noch viel tieferen Art und Weise als bisher. Auch hier die Frage, wo war Jesus, als sie losgefahren sind? Und in dem Fall wissen wir es. Er war mit an Land und drängte sie regelrecht ins Boot auf den See Genezareth zu fahren. Hätte Jesus auch nicht da schon viel früher los eingreifen können, sie erst gar nicht losfahren lassen? Oder nicht erst die ganze Nacht warten? Was wäre dann diesen 12 Jüngern erspart geblieben? Oder damals, als ein sehr guter Freund von Jesus im Sterben lag, Lazarus, dessen Schwestern schicken nach Jesus, komm bitte, bitte komm schnell, der, den du lieb hast, dem geht's nicht gut, der liegt im Sterben. Und Jesus, der bleibt noch ein paar Tage länger weg. Und Lazarus, der stirbt mit dem Wissen, ich habe so auf Jesus gehofft und er ist nicht gekommen. Und dann ruft ihn Jesus aus dem Grab hervor, aus Tod und Grab, nach 3 Tagen. Und Lazarus erkennt Jesus auf eine noch so viel tiefere Art und Weise als bisher. Und von solchen Berichten gibt es so viele in der Bibel, in der Geschichte und auch noch heute. Die Wolke der Zeugen, die wir letztes Mal betrachtet haben. Und manche werden aus Not gerettet und manche nicht. Nicht jeder, der in Seenot ist, findet zum Strand zurück. Nicht jeder, der krank ist, wird gesund. Nicht jeder, der gefangen ist, wird befreit. Und dabei ist es total müßig zu überlegen, ob Jesus zum Beispiel bei den Jüngern es nur zugelassen hat, dass der Sturm aufzieht oder er selbst den Sturm geschickt hat. In beiden Fällen kommt es letztlich aufs Gleiche hinaus. Denn in beiden Momenten war Gott schon da. Warum macht das Gott so? Warum fühlt sich der Weg mit Jesus, was du gemeint hast, manchmal so mühselig an? Dieser Triumphzug, manchmal eher wie so ein Marathonlauf. Lass uns mal den dritten Ratschlag des Schreibers des Hebräerbriefes anschauen. Aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 11. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch geredet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir dann nicht viel mehr unterordnen uns dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint sie uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Krasser Text und vielleicht versteht ihr jetzt das Luther-Zitat zu Beginn. Und ich habe ihn euch hier aus der Luther-Bibel mal mitgebracht. Und bevor wir ihn jetzt so Stück für Stück mal durchgehen, muss ich kurz etwas zu den Begrifflichkeiten sagen. Züchtigung und Strafe. Es kann schnell sein, dass sich bei diesen Wörtern so das Bild eines besoffenen Vaters im Unterhemd auftut, der seinen Gürtel abschnallt und auf sein Kind einhaut. Oder vielleicht der Lehrer, der seinen Rohrstock auf die Finger der Schüler sausen lässt. Doch das Bild ist falsch. Das Leid, von dem der Hebräerbrief spricht, ist keine Strafe. Gott ist nicht ein rachsüchtiger Vater, der dir eins auswischt, weil du mal einen Fehler gemacht hast. Die Strafe für unsere Schuld, die hat auch Jesus schon längst am Kreuz getragen. Da gibt es nichts dazu zuzutun. Das griechische Wort an dieser Stelle ist Elenkoumenos. Es bedeutet eigentlich mehr so ein Überführt, zurechtgewiesen oder ans Licht gebracht werden. Es beschreibt den Moment, in dem ein Vater sein Kind mit der Realität konfrontiert. Und Luther hat das wahrscheinlich mit Strafe damals übersetzt, weil Erziehung damals ohne Strafe kaum denkbar war. In unserem heutigen Sprachgebrauch ist Strafe jedoch immer sowas wie Vergeltung. Also du hast das und das getan, jetzt musst du leiden, damit du was lernst oder Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Doch der Hebräerbrief, da meint eine erzieherische Zurechtweisung, die uns verändern soll. Das deckt sich auch mit dem zweiten Wort, dem Wort Züchtigung. Das Wort, was da im Originaltext steht, ist Paideia. Und das hat eher die Bedeutung, ihr kennt es vielleicht von Pädagogik, Paideia, Pädagogik, die Bedeutung von Erziehung. Dieser Begriff stammt vom Pace vom Kind ab und bezeichnet in der Antike die umfassende Ausbildung, Formung und Erziehung eines Kindes, um es zur Reife zu führen. Das Bild, welches der Schreiber des Hebräerbriefes hier zeichnet, ist das Bild eines liebevollen Vaters, der das Beste für sein Kind macht und der das Kind so sehr liebt, dass es ihm, wo nötig, auch nicht ganz so schöne Sachen zumutet. Und das sehr, sehr weit runtergebrochen ist es so wie damals, als Sandra und ich unseren Kindern die Zähne putzten. Das waren manchmal so Momente, in denen ich echt dankbar bin, dass aufgrund deren Geschrei und Gezeter die Nachbarn nicht das Jugendamt gerufen haben. Wisst ihr, da sitzt man dann da, hat die Zahnbürste in der einen Hand, das Kind auf dem Schoß und denkt sich, oh Mann, was tue ich eigentlich meinem Kind gerade an? Und es kann gut sein, dass Sandra und ich da auch nicht immer weise waren. Und wir haben definitiv in der Erziehung auch Fehler gemacht. Aber wir sprechen hier von Gott, dem Schöpfer des Universums, der Weisheit in Person, dem, der gut ist und der keine Fehler macht. Und das ruft der Schreiber den Lesern in Erinnerung. Ihr seid geliebte Kinder. Und Kindern, die das nicht wollen, die Zähne zu putzen, macht keinen Spaß, überhaupt keinen. Und doch wäre es ein Zeichen meiner Gleichgültigkeit und fehlender Vaterliebe gewesen, hätte ich ihnen statt der Zahnbürste Schokolade gegeben. Das hätte bedeutet, dass ich meine Kinder aufgegeben hätte und es mir eigentlich egal und sie mir eigentlich egal sind. Ist es das, was Paulus in Römer 1,24 meint? Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Das mag sich erstmal toll anfühlen, aber es ist ein Zeichen von Gottes Gericht, wenn er Menschen nicht nachgeht, sie nicht erzieht. Wie lieblos wäre ich, wenn ich als Vater meinen Kindern am Abend Schokolade gegeben hätte. Schokolade und Zähne putzen. Der Vergleich, der hinkt so, so sehr. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie Leid runterzuspielen. Neben dem griechischen Wort Padeia, von dem ich vorher sprach, benutzt der Schreiber des Hebräerbriefes auch das Wort Mastigoi, welches eher einen harten und schmerzhaften Aspekt beschreibt. An wen geht denn der Hebräerbrief? An eine Gemeinde, die schon erste Verfolgung erlebt hat und die damit rechnen muss, dass da noch mehr kommt. Das waren tiefe, existenzielle Sachen. Echtes Leid. Und das spielt der Schreiber auch nicht herunter. Nur, was soll das denn für ein Trost sein? Ja, du leidest gerade, aber ja, das ist Gottes Art, dir deine Liebe zu zeigen. Na super. Und man kann da ganz schnell irgendwie sarkastisch werden. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass wir uns diesen Trost mal anschauen. Die Verse 4 bis 6. Habt ihr denn schon den Trost vergessen? Und was ist der Trost? Ihr seid Gottes Kinder. Ihr seid nicht dem Zufall überlassen, nicht der Laune der Natur, nicht dem Schicksal, sondern Gottes Liebe, die es gut mit dir meint. Leid, Krisen, sei es durch Verfolgung oder sonstiges, ist kein Zeichen dafür, dass du Gott egal bist. Du bist ein Gott, der mich sieht, war die Jahreslosung vor 3 Jahren. Und das bezieht sich auf jeden Moment in deinem Leben. Gott ist kein Gott, der irgendwie hilflos zuschaut oder von Ereignissen überrascht wird. Wisst ihr, wir meinen oft Gott irgendwie verteidigen zu müssen, wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Und spielen dabei eigentlich seine Macht runter. Ja, Gott lässt Leid zu, aber ehrlich gesagt wollte er das eigentlich gar nicht. Was soll das denn bitte schön für ein Trost sein? Warum soll ich denn einem vertrauen, wenn er keine Macht hat? Wenn Gott Gott ist, dann steht nichts außerhalb seiner Macht. Wie ist es dann, wenn Gott nicht Situationen direkt ändert? Entweder entscheidet sich Gott nicht einzugreifen, obwohl er es könnte, oder er ist sogar die Urheberschaft. Beides ist möglich. Und in beiden Fällen ist er gut. Aber warum man in einem konkreten Fall so handelt, das wissen wir oft nicht. Hiob bekommt keine Erklärung, die Jünger bekommen keine Begründung, Lazarus auch nicht. Wir bekommen keinen endgültigen Einschluss in Gottes Ratschluss, Einblick in Gottes Ratschluss. Wir bekommen aber etwas anderes, seine Zusage, dass er gut ist, auch wenn wir sein Handeln manchmal nicht nachvollziehen können. Und jeder von ihnen, der es erlebt hat, Lazarus, die Jünger, Hiob hatte einen Moment, in dem er erkannt hat, Gott ist noch so viel mehr. als er ihn bisher erlebt hat. Im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung, dichtet Dietrich Bonhoeffer folgende Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leides gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten Hand. Schicksal, Zufall oder ups, Gott ist da was durchgerutscht. Das gibt es nicht. Wir sind nicht einer ominösen Unsicherheit überlassen, sondern in Gottes Hand. Und darum dichtete Bonhoeffer weiter. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und an jedem neuen Tag. Wir sind und bleiben in Gottes Hand und nicht dem Zufall überlassen. Was ist das Ziel? Es geht immer darum, Jesus erkennen zu können, ihn besser kennenzulernen. Das ist der Unterschied zur Religion. Bei denen versucht man irgendwie mit Hilfe der Transzendenten, der unsichtbaren Welt durch dieses Leben zu kommen. In der Beziehung zu Jesus ist genau das Gegenteil. Mit Hilfe dieses Lebens dürfen wir Jesus immer besser kennenlernen. Seine Liebe, seine Güte, seine Größe, seine Macht, seine Heiligkeit und seine Treue. Jesus ist keine Hilfe, um irgendwie angenehm durchs Leben zu kommen, sondern Jesus ist das Leben. Darum war mir der Impulstag im November so wichtig. Jesus als das höchste Gut, der größte Schatz, die tiefste Freude, völlig unabhängig von den Umständen. Und wenn wir Bericht und Zeugnis von der verfolgten Kirche lesen, bekommen wir eine leise Ahnung davon, wie tief und wie wertvoll diese Beziehung mit Jesus sein kann. Und es kann uns helfen, den Blick auf die Ewigkeit auszurichten. Im Rahmen des Stadtgebetes bin ich vor einiger Zeit mit einem alten Mann ins Gespräch gekommen. Und an der Art, wie er ging, sah man, dass er Schmerzen hatte. Und wir kamen darüber ins Gespräch und er meinte irgendwann, du, ich bin eigentlich ganz dankbar dafür. Denn jetzt am Ende meines Lebens hilft es mir, diese Erde besser loslassen zu können und mich auf den Himmel zu freuen, auf Jesus. Das Beste und das Schönste, was Gott uns geben kann, ist er selbst, Jesus. Ihn immer besser kennenzulernen, in guten und in den harten Zeiten des Lebens. Und vor vielen Jahren, da bin ich mal auf einer Konferenz gewesen. Und dort hat der Redner einen Satz ständig wiederholt, don't waste your pain, vergeude nicht deinen Schmerz. Und ich weiß gar nicht mal, in welchem Kontext er das gebraucht hat. Aber irgendwie ist mir der Satz hängen geblieben. Don't waste your pain, vergeude nicht deinen Schmerz. Vor über 25 Jahren bin ich mal beim Seelsorger gewesen und der gab mir so ständig den Tipp, schau auf Jesus. Und mich hat das total geärgert irgendwann. Ich komme mit einem konkreten Problem zu ihm, mir geht's nicht gut und der kommt mir mit so einer frommen Plattitüde, schau auf Jesus. Ja, wie denn? Lies die Bibel. Schau an, wie Jesus ist, was er sagt, wie er handelt. Was er tut, besonders am Kreuz. Bete. Such den Kontakt mit ihm. Erzähl ihm von deinem Schmerz, von deiner Enttäuschung, deiner Angst, deinen Sorgen. Höre ihm zu. Lern immer besser, seine Stimme kennenzulernen. An einer anderen Stelle im Hebräerbrief beschreibt der Schreiber, dass Jesus ganz genau weiß, wie Leid sich anfühlt. Er weiß, wie es ist, Angst zu haben, Schmerzen, Einsamkeit, all das kennt er. Und darum leidet er mit uns mit. Wenn Per vor mir steht, kein Wort rausbekommt, sein Hals sich verkrampft, stottert, er dann erzählt, dass andere Kinder ihn ausgelacht haben, dann weiß ich, wie sich das anfühlt. Denn ich habe es selbst erlebt. Und dann leide ich mit ihm mit, denn ich liebe ihn. Wie viel mehr Jesus, der wirklich den bittersten aller Kelche getrunken hat, aus Liebe zu uns. Er versteht dich. Suche den Kontakt mit ihm. Räume darum Ablenkung aus dem Raum. Ich fand das so toll, was du letzte Woche, Reni, gesagt hast. Schau auf Jesus. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Seelsorger getroffen habe, hat er mir das gesagt. Und wir haben natürlich auch über viele andere Themen gesprochen oder Sachen gesprochen, natürlich, das war auch wichtig. Aber er kam immer wieder auf diesen einen Punkt zurück. Und im Laufe der Wochen hat sich bei mir etwas verändert, durch das auf Jesus schauen. Und irgendwann habe ich es verstanden, oder besser, ich habe es erlebt, was es heißt, warum er immer wieder auf diesen Punkt kam, schau auf Jesus. Don't waste your pain, vergeude nicht deinen Schmerz, sondern suche darin Jesus, den Schatz, dein höchstes Gut, das, was dein Herz wirklich begehrt. Und ich weiß, ich bin bei mir mit dem Prozess noch lange nicht fertig, das wird lebenslang gehen, aber ich weiß, wer mich trägt und hält, Jesus, der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ihm sei alle Ehre. Zum Schluss möchte ich diese vier Predigten nochmal zusammenfassen. Erste Predigt war, Gottes Treue ist die Grundlage für meinen Glauben. Ohne Gottes Eingreifen kann kein Mensch an ihn glauben. Er wird unseren Glauben bewahren. Zweite Predigt, weil Glaube ohne Gottes Eingreifen nicht möglich ist, ist jeder, der an ihn glaubt, ein Wunderzeichen, ein Weihrauch zur Ehre Gottes, ein Lockduft für andere. Dass auch das geschieht, dafür dürfen wir beten. Drittens, Menschen reagieren auch negativ auf die Botschaft vom Kreuz, auf diesen Weihrauchduft. Das sind harte Zeiten, lassen den Triumphzug eher mal wie so ein Marathonlauf anfühlen. Darum lasst uns an den Anfang des Glaubens schauen und auf die Wolke der Zeugen. Und dann das vierte, don't waste your pain, vergeude nicht deinen Schmerz. Du bist nicht dem Schicksal ausgesetzt, nicht einer ominösen Macht, nicht irgendwelchen Mächten und Gewalten, sondern dem Schöpfer dieser Welt, dem König, deinem himmlischen Vater, der dich liebt und der in jedem Augenblick bei dir ist. Er will dir das Beste geben, was er hat, sich selbst, Jesus. Und wir dürfen in diesem Leben Jesus immer besser kennenlernen. Und das wird Auswirkungen auf unser Leben haben, weil unser Leben dann das auf Jesus zeigt, als Weihrauchfeuer für ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.